Guten Morgen.
Happy Sunday. Wir sind in Markus heute Morgen, Kapitel 10. Heute Abend feiern wir unser Erntedank. Wir wollen heute Morgen weiter durch Markus gehen. Ich habe ein Wasser mit Löffel. Okay. Habt ihr irgendwas reingekippt? Brauch ich mehr Pep oder was? Okay, gut, lass uns beten. Danke, Jesus, für diesen Morgen. Danke, Herr, für dein Wort. Und genau wie Markus gerade gebetet hat, wollen wir jetzt von deinem Wort hören und verändert nach Hause gehen. Herr, begegne du uns durch dein lebendiges Wort in deinem Namen. Amen. Markus Kapitel 10, Abvers 32. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Dann nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihnen geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Eines der Dinge, die ich am Markus-Evangelium liebe, ist die Lebendigkeit, mit der Markus seine Bilder für uns malt. Und wir sehen hier ein Beispiel dafür, wenn er beschreibt, wie Jesus an der Spitze seiner 12 Jünger und der Menschenmenge, die ihm folgte, geht. Wir können das vor unseren geistigen Augen sehen, während wir den Text lesen. Und das gibt dem Text ein Gefühl von Dringlichkeit und Ziel. Jesus trödelt nicht herum. Er bewegt sich in einem bestimmten Tempo auf sein Ziel zu. Wir können die emotionale Reaktion der Jünger und der nachfolgenden Menge darauf sehen, dass Jesus vor allen anderen geht. Wir lesen, dass sie erstaunt und ängstlich waren. Das bedeutet, dass etwas an der Art und Weise, wie Jesus ging, anders war. Und sie erschütterten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du gestresst bist und an einen zukünftigen großen Moment in deinem Leben denkst. Aber ich werde ruhig, ich werde konzentriert. Und manchmal fühle ich mich hier in der Gemeinde schlecht, weil ich an jemanden vorbeigehe, ohne sie zu begrüßen, weil ich einfach auf die Predigt fokussiert bin. Ich bin von Typ her ein bisschen introvertiert. Und wenn ich ein bisschen gestresst fühle, wenn ich ein Ziel habe, wenn mein Kopf voll ist, dann werde ich noch mehr introvertiert. Und Jesus hier ist wirklich, er geht voran. Jesus dachte an etwas viel größer, als vor Menschen zu stehen. Er hat über seinen Tod hier nachgedacht. Er dachte an die 12 Jünger und wie unvorbereitet sie auf das waren, was ihnen bevorstand. Und Jesus wusste, was er tun würde. Und die Jünger und die Menschen in die Menge wussten, dass die religiösen Führer nicht glücklich mit Jesus waren. Sie wussten, dass sie ihn wahrscheinlich töten würden, wenn sie ihn gefangen nehmen könnte. Aber Jesus, trotz dieser Angst, ging ihnen ohne Angst voraus. Die meisten Ausleger sind der Meinung, dass die Jünger hier als erstaunt und ängstlich beschreiben werden. Sie könnten den Druck des Augenblicks spüren. Jesus nutzt diesen Moment, um noch einmal zu ihnen über das zu sprechen, was er tun wird. Das ist das dritte Mal im Markus-Evangelium, dass er das beschreibt, was ihm passieren wird. Und es ist der detaillierste Bericht der drei Berichte, die wir in den Evangelien über das, was Jesus erwartet, finden. Du merkst, wie lebendig Jesu Worte geworden sind. Hör dir alle diese Verben im Text an hier, die wir lesen. Wir ziehen nach Jerusalem, ausgeliefert werden, zum Tode verurteilen, den Heiden ausliefern, sie werden von ihm verspotten und geißeln, anspucken und töten und auferstehen. Das sind ein paar Sätze, die wirklich beschreibt die Aktion hier, was passieren wird. Und uns wirklich ein Bild vor Augen malt. Das war keine breite Nachricht für die Masse, das war nur für die inneren 12. Und sie bräuchten diese Information, um das vorbereitet zu sein, was passieren würde. Und das ist wirklich das erste Mal, dass wir sehen, dass die Heiden an seinen Tod besiegt, beteiligt sein würden, werden. Hier spricht er von den Heiden zum ersten Mal. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Römer den Juden das Recht auf das Todesstrafe entzogen. Nur die Römer konnten jemanden zum Tod verurteilen. Und das sollte uns nicht überraschen, dass Nichtjuden einen Anteil am Tod Jesus haben. Aber es erinnert uns auch an einen Punkt des Antisemitismus, der sich manchmal in der Kirche eingeschliffen hat. Diese besagt, dass die Juden am Tod Jesu schuld sind. Nein, die Juden hatten ihren Anteil, aber es war wirklich 50-50. Wir Nichtjuden tragen genauso wie Schuld an Tod Jesu wie die Juden. Und je näher wir im Text dem Kreuz kommen, desto brutaler wird das, was Jesus widerfahren wird. Es ist fast so brutal, dass wir es nicht nachvollziehen können und wir werden emotional distanziert, weil keiner von uns in seinem Leben eine solche Brutalität erlebt hat. Eine gute Lehre über Gottes Wort ist theologisch, aber sie ist auch emotional. Sie spricht unsere Emotionen an. Wir sollten uns eine Minute lang mit dieser Brutalität auseinandersetzen. Wir sollten nicht einfach daran vorbeigehen. Denn alles, was Jesus im weiteren Verlauf des Textes heute Morgen zu seinen Jüngern und schließlich 2000 Jahre später zu uns sagen wird, hat seine Wurzel im Kreuz. In das, was passieren würde. Wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden, die Realität des Kreuzes wurde den Jüngern wieder einmal nicht bewusst. Sie haben es nicht verstanden. Aber das Kreuz verändert alles. Das Kreuz zeigt uns Gott, was wahre Größe ist. Durch das Kreuz sehen wir die Liebe Gottes zu uns. Und durch das Kreuz zeigt uns Gott, wie wir als Menschen miteinander umgehen sollen. Das alles hat seinen Wurzel in der Brutalität, die Jesus für dich und mich bereitwillig auf sich genommen hat. Wir lesen ziemlich deutlich davon in Philipper Kapitel 2, Vers 5. Von Paulus beschreibt das hier. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus euch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Siehst du, was Paulus hier beschreibt, was das Kreuz demonstriert. Wie reagieren die Jünger auf diese Tatsache? Lass uns herausfinden. Ab Vers 35. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Wir sehen hier die Haltung der Jünger in der Frage, die hier von Jakobus und Johannes gestellt wird. Matthäus Brisch lesen wir, dass es die Mutter von Jakobus und Johannes war, die auf Jesus zuging und ihm diese Frage gestellt eigentlich hatte. Und zwischen Jakobus und Johannes und Petrus gab es immer ein bisschen menschliche Rivalität. Wir halten sie immer für so heilig, aber sie waren auch Menschen mit den gleichen Neigungen wie wir. Und vielleicht gibt Petrus ihnen hier einen freundlichen Stoß in seinen Bericht über Jesus und das Evangelium. So wie Johannes es tat, als er behauptete, schneller am Grab angekommen zu sein als Petrus. Es spielt keine Rolle, aber ihre Mutter die erste Frage gestellt hat, denn sie haben ihr über die Schulter geschaut und waren mit ihr einverstanden. Jesus, geh auf, Mama, geh auf Jesus zu, frag ihn mal. Wir wollen zu seiner Rechten und seiner Linken sitzen. Du bist ein älterer Frau, er wird bestimmt Ja sagen. Fragte nun, was sie fragten. Meister, wir wünschen uns, dass du gewährst, um was wir bitten. Komisch formuliert, oder? Ich habe das gelesen, Dinge, dass ich meinen Eltern als Kind ähnliche Dinge gesagt habe. Papa, ich werde dich etwas fragen. Es ist echt cool, aber du musst unbedingt Ja sagen. Mein Vater sah mich wahrscheinlich an und sagte, was willst du, Andrew? Jesus kommt mit ihnen genau wie mein Vater auf den Punkt und fragt, was soll ich für euch tun? Ich glaube nicht, dass er sich über sie ärgert, sondern dass er sich wirklich Sorgen um seine Jünger macht. Und daran sehen wir die schöne Beziehung, die Jesus zu seinen Jüngern hätte. Eine Beziehung, wie sie eine Vater zu seinen Kindern haben sollte. Sie ist offen und kostenlos. Es gibt keine Angst, Fragen zu stellen. Stell mal vor, dass du auf Jesus gegangen bist und solche Frage gestellt hätte. Sie haben keine Angst. Außer, dass sie ihre Mutter dahin geschickt hat. Es gibt keine Angst davor, du selbst zu sein. Das Kind weiß, dass es geliebt wird. So wie Jakobus und Johannes wussten eigentlich, dass sie geliebt wurden. Mutter und Väter, es gibt keine wichtigere menschliche Beziehung außerhalb eurer Ehe. Das haben wir vor ein paar Wochen besprochen. Aber die zweite Beziehung, wichtigste Beziehung, ist die Beziehung zu deinen Kindern. genau wie es Energie und Zeit braucht, um eine gesunde Ehe zu führen, braucht es auch Zeit und Energie, um eine gesunde Beziehung zu deinen Kindern zu haben. Sie müssen wissen, dass sie geliebt werden. Sie müssen wissen, dass sie in deiner Gegenwart sie selbst sein können und trotzdem geliebt werden. Das stimmt zwar nicht immer, aber statistisch gesehen werden Kinder, die gut geliebt werden, gesunder und stabiler Erwachsene sein. Das ist aber nicht der Hauptpunkt hier, aber das ist schon ein wichtiger Gedanke für uns, für unsere Beziehung zu unseren Familien und Kindern. Und jetzt zeigt Ihre Frage, wie so viele Kinder fragen, dass sie das große Ganze nicht verstehen. Es ging um die Frage, ob man in Jesus Reich rechts oder links von ihm sitzen sollte. Ihre Frage hatte mit Ehre, Ruhm, Ansehen und Größe zu tun. Sie wollten die besten Plätze in Jesus Reich. Sie wollten groß sein. Sie wollten mit Jesus regieren. Das war seit Markus 9 ein Gesprächsthema für die Jünger. Jakobus und Johannes dachten, wenn es zwei Menschen gibt, die hier in dieser Gruppe die größten sind, dann sind es das definitiv wir. Wir verdienen es, neben Jesus zu sitzen. Nachdem wir diese Römer rausgeworfen haben. Der Wunsch, gesehen zu werden, Ansehen zu genießen, Ehe zu haben und zu herrschen oder zu leiden, ist ein sehr menschlicher Wunsch. Wir dürfen Jakobus und Johannes nicht so sehr hier kritisieren. Denn wenn wir in unser Leben betrachten, sehen wir dieselben Wünsche. In unserem Fleisch sind wir bereit, über Menschen zu klettern, wenn wir dadurch besser aussehen können. Und Jesus weist sie in Vers 38 darauf hin, dass sie nicht wissen, eigentlich, was sie verlangen. Du hast nicht verstanden, was ich jetzt tun werde, sagt Jesus. Denn was ich vorhabe, hat nicht mit Ruhm zu tun, sondern mit Leid. Das Größte in Gottes Reich ganz anders aussieht als Größe in dieser Welt. Und deshalb stellt Jesus ihnen die beiden Fragen. Bist du in der Lage, den Becher zu trinken, den ich trinken werde? Bist du in der Lage, mit der Taufe getauft zu werden, mit der ich getauft werden kann? Einen Becher zu trinken bedeutet, etwas Aktives teilzunehmen. Ich nehme das Glas und ich trinke. In der Hoffnung, dass nichts da drin ist, außer Wasser. Nee, alles gut. Unser lieber Ordner würde sowas nie machen. Das ist was Aktives. Aber wenn wir über die Taufe reden, dann sagen wir, ich habe mich taufen lassen. Das ist was Passives. Und wir sehen beides am Kreuz. Jesus wurde aktiv an den Teilnehmen, was mit ihm in Jerusalem geschehen würde. Wir lesen das in Johannes Kapitel 10, Vers 17 und 18. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus hat das Leiden am Kreuz freiwillig mitgemacht, weil er dich so sehr geliebt hat. Er gab sein Leben. Und Jesus definiert Größe durch das Kreuz, indem er sein Leben für anderen gibt. Freiwillig, aktiv. Für jeden einzelnen von uns hier heute Morgen. Er hat sein Leben aktiv für dich und für mich gegeben. Aber es waren immer noch die Juden und die Römer, die ihn an das Kreuz, an dieses Kreuz gehängt haben. Sie haben die Welt für den Mord am Sohn Gottes schuldig gemacht. Und das christliche Leben ist ein aktiver Teilnehmer am Leiden. Denn es bedeutet, am Leben Christi teilzuhaben, wie 1. Petrus Kapitel 4, Vers 13 sagt. Es ist auch ein Leben, in dem wir durch äußere Kräfte Leiden erfahren werden. Wir leben in einer gefallenen Welt, in der uns schlimme Dinge widerfahren. Wir haben auch einen Feind, der uns ganz gerne fallen sehen und Gott verfluchen würden, wie wir es in der Geschichte von Hiob sehen. Und Jakobus und Johannes dachten in ihrer Unwissenheit, ja, wir können daran teilnehmen. Wir können großartig sein. Sie können aber nicht den Opfertod sterben, den Jesus für die Sünde der Welt sterben sollte. Sie waren nicht Gott im Fleisch und Blut, wie Jesus das war. Aber Jesus sagt zu ihnen, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke. Und ihr werdet mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde. Was meint Jesus damit? Jakobus war der erste Apostel, der für seinen Glauben an Jesus getötet wurde. Er wurde mit der gleichen Taufe mit Jesus getauft. Johannes sollte von allen Aposteln am längsten leben. Er würde leiden und auf eine Insel verbannt werden, wo er das Buch der Offenbarung schrieb. Sie haben das alles noch nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, dass Jesus, bevor er verherrlicht werden konnte, durch das Kreuz gedemütigt werden musste. Sie haben nicht verstanden, dass ihre eigene Größe, und sie waren große Apostel, auch durch Leiden entstehen würde. Sie verstanden es nicht, dass es nicht Jesus' Aufgabe war, Ehrenplätze in seinem Reich zu vergeben. Das war Gott, dem Vater und dem zukünftigen Leben vorbehalten. Nicht dem Leben, das sie in diesem Moment lebten. Und Jesus erklärt ihnen, was Größe ist. Eine der klarsten Erklärungen, die wir in unseren Bibeln haben. Ab Vers 41 hier, Markus Kapitel 10. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwürdig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Beachte, dass Jesus' Erklärung mit der Reaktion der anderen Jünger auf die Bitte von Jakobus und Johannes beginnt. Zu Rechten und zu Linken Jesus sitzen zu dürfen. Wir lesen, dass sie unwürdig waren. Warum? Wahrscheinlich machen sie alle Jünger dieselben Gedanken. Weil das war Hauptthema unter den Jüngern. Wer ist der Größte? Es ist ein bisschen schwer für uns nachvollzuziehen. Warum war das so wichtig für euch? Aber das war wichtig für sie. Vielleicht haben Petrus und Andreas in diesem Moment gedacht, warum haben wir nicht unsere Mutter geschickt? Ich bin Petrus. Ich habe gerade gesagt, dass Jesus der Messias ist. Hey, mein Bruder Andreas, er war der erste Jünger von Jesus. Wenn es ein Bruderpaar gibt, die Rechten, zu Rechten und Linken von Jesus sitzen soll. Es ist Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes. Ihr seid weiter runter, Tisch runter. So menschlich. Warum haben wir das nicht gemacht? Warum glauben Sie, dass Sie so wichtig sind, dass Sie sowas denken können und fragen können? Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, als es auf dem Spielplatz meiner Schule eine Sache war, damit zu prahlen, dass dein Vater ein Chef war. Das musste uns als Kinder niemand beibringen. Wir wüssten, dass dein Vater großartig war, weil er Chef war und Ex-Leute unter sich hatte. Wir denken bei der Größe oft an die Bildung, weil jemand einen Meisterbrief hat, ist er groß als jemand, der nur eine Ausbildung hat. Die Welt erzählt uns diese Dinge und wir glauben sie. Mehr als wir realisieren, glaube ich. Wir sind wertvoll, oder wir haben Macht, oder wir sind groß, weil wir Ex haben. Und wir geben es sogar unseren Kindern weiter. Wir sagen nicht, hey, wenn du großartig sein willst, sondern wenn du schöne Dinge haben willst, oder wenn du jemand im Leben sein sollst oder willst. Das ist Teil des kaputten Systems, in dem wir leben. Wir geben diese Gedankensweise weiter, ohne das bewusst zu sein. Wir schauen uns diese Welt um uns herum an und sehen in ihr und in uns selbst das Verlangen nach Größe, Ehre und Ansehen. Wie wir als Gesellschaft und als einzelne Personen sind, bereit, unser Leben dafür zu geben. Wir sind bereit, große Dinge für sie auch zu opfern. Wir opfern Beziehungen. Wie viele Ehen gehen kaputt, weil die Menschen so konzentriert sind auf ihre Karriere? Wir opfern Zeit, wir opfern unsere Gesundheit. Wie viele Menschen haben wegen des Stresses in ihrem Job gesundheitliche Probleme? Weil wir sehen uns nach Ansehen, wir sehen uns nach Größe, wir sehen uns nach einer bestimmten Summe auf dem Konto. Dann haben wir es erreicht. Und diese Kultur hat in einem durchschnittlichen Mensch keine Chance gehabt, Großes zu erreichen. Noch bis vor 100 Jahren wurde in Deutschland Größe nicht durch das erreicht, was du tust, sondern durch deine Herkunftsfamilie. Warum war Wilhelm der zweite Kaiser? Weil sein Vater Kaiser war. Ob er wirklich fähig für diesen Job war? Keine Ahnung. Aber er war Kaiser. Man musste keinen Abschluss in deutsche Geschichte haben, um zu wissen, dass die deutschen Kaiser, Könige und Fürsten nicht immer die besten Herrscher waren. Sie ließen die Menschen wissen, wir haben das Sagen, bleibt in euer Spür. Bauern und Durchschnittsmenschen. Und das taten sie oft mit der Schärfe des Schwertes. Es gab einen viel noch strenger Herrscher in Rom, namens Caesar. Und er hatte auch noch in dieser Zeit Menschen unter ihm, die noch viel strenger waren als die Fürsten hier in Deutschland. Und wenn sie die Welt angeguckt haben, die Jünger, haben sie die Männer gesehen. Sie haben Macht und Autorität gesehen. Das war ihre Realität. Das war groß. Danach wollte man. Aber es hatte ihre Denkweise mehr beeinflusst, als sie bewusst waren. Genau wie die Welt um uns herum unser Denken mehr beeinflusst, wie wir, als uns bewusst ist. Und das ist der Grund, warum wir als Gemeinde jeden Sonntag zu Gottes Wort kommen. Wir müssen unser Verstand, unser Denken, unsere Einstellung erneuern und auffrischen. Weil wir werden jede Woche von der Welt beeinflusst. Aber was sagt Jesus? Ist die Größe in Gottes Reich dieselbe wie in der Welt? Jesus sagt, aber bei euch sei es nicht so sein. Aber bei euch soll es nicht so sein. Jesus sagt, dass die Pyramide der Größe in Gottes Reich auf dem Kopf gestellt wird. Größe wird nicht daran gemessen, wer dir dient, sondern wem du dienst. Die Sprache, die Jesus verwendet, ist nicht nur eine Sprache eines Dieners, sondern die eines Sklaven. Dulamus. Nicht Dulamus, ich vergesse das Wort momentan. Egal. Diese dienende Haltung sollte in der Gemeinde zu finden sein. Denn wir sehen diese Haltung bei unserem Herrn Jesus selbst. Aber wenn wir ehrlich sind, fällt es uns nicht immer leicht zu dienen. Gerade wenn andere ihren Teil nicht so tun, wie ich es für richtig halte, oder wir uns wie ein Diener behandelt fühlen, dann ist es manchmal Schluss mit dienen. Aber Jesus diente der Gemeinde, indem er sein Leben für sie gab. Das haben wir im Philipperbrief gesehen. Er hat den Himmel verlassen, nahm Fleisch an und starb für unsere Sünde. Er hat für uns gedient. Und jetzt ist er verherrlicht worden und sitzt zu Rechten Gottes des Vaters. Genau wo Jakobus und Johannes sitzen wollten. Jeder von uns sitzt heute Morgen hier, weil Jesus uns schon gedient hat. Jesus lädt dich ein, wenn du dich noch nie, ihm noch nicht kennst. Und sagt, hey, lass mich dich dienen. Das Evangelium lädt uns nicht nur dazu ein, uns von Jesus dienen zu lassen, sondern auch dazu, seinem Beispiel zu folgen und ein anderer wie Sklaven zu dienen. Wie machen wir das als Gemeinde? Indem wir uns als Leib Christi sehen. Indem du erkennst, dass du persönlich an diesem Körper gebraucht wirst. Indem du erkennst, dass du Gaben hast, die Gott gebrauchen will. Selbst wenn es nur die Gaben des Wasserverteilens ist, wie wir in Markus Kapitel 9 gesehen haben. Wir können das auch in unserer Familie machen. Wir dienen nicht nur hier in der Gemeinde, wir dienen auch unserer Familien. Ehemänner und Ehefrauen, indem sie sich gegenseitig dienen. Mutter und Väter, indem ihr euren Kindern dient. Wie geht das bei der Arbeit? Das kann auch bei der Arbeit passieren und soll auch bei der Arbeit passieren. Indem wir unsere Kollegen lieben, auch wenn sie schlecht über uns reden. Indem wir für unsere Chefs beten, auch wenn sie uns schlecht behandeln. Was ist das letzte Mal, dass du deinen Chef gedient hast, indem du für ihn gebetet hast? Gottes Reich bedeutet Größe, aktiv das Beste für andere zu suchen. Und zwar durch die Liebe zu den Menschen, unabhängig davon, wie wir behandelt werden. Und unabhängig davon, was die Welt denkt. Es bedeutet, meinem Ehepartner zu dienen, unabhängig davon, ob er einen guten oder schlechten Tag hat oder ob ich Lust habe oder nicht. Dieses Beispiel Jesus erlebte Jakobus und Johannes und es verändert ihr Denken über Größe für den Rest ihres Lebens. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, um dies auf unser Leben anzuwenden. Denn es ist die Einladung, die Jesus heute Morgen an uns richtet. Lasst diese Gesinnung, die in mir war, auch in euch sein. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns gedient hast. Herr, und dass du uns gedient hast durch das Kreuz, so dass wir auch Leben haben können. Du bist von dem Himmel herabgekommen und hast diesen Ehrenplatz verlassen für uns, so dass wir auch Gemeinschaft mit dir haben können, so dass wir verändert werden. Und wir danken dir für dieses Beispiel, Jesus. Herr, wenn es irgendjemand hier heute Morgen gibt, die noch nicht diese Einladung wahrgenommen hat, ich bitte dich, Herr, dass sie das heute Morgen tun. Deine Einladung wahrnehmen und sich dienen lassen von dir, Jesus. Herr, für uns, die lange Christen sind oder mit dir schon lange unterwegs sind, Jesus, wir wollen nochmal an dieses Beispiel denken und aktiv sein. Dir dienen, indem wir unsere Familien dienen, unsere Chefs dienen, Jesus, unsere Gemeinden dienen. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, einander zu dienen, wie du möchtest, Jesus. Mit der Liebe, die du uns in unser Herzen ausgegossen hast. Herr, wir danken dir für deinen Geist, der uns helfen kann, der helfen möchte, der uns neue Gedanken geben kann, auch wenn die Welt uns in eine andere Richtung beeinflusst. Herr, wir haben dich lieb. Wir geben dir diesen Tag hin und diese Woche hin. Segne du uns. Lass uns deine Gegenwart spüren. In deinem Namen. Amen.